Domradio, das Thema.
Possiamo camminare attraverso i deserti dell'umanità.
Wir können die Wüsten der Menschheit durchqueren und nicht sehen, was wirklich los ist, sondern nur das, was wir sehen möchten. Wir sind fähig, Weltanschauungen zu konstruieren, akzeptieren aber nicht, was der Herr uns vor Augen führt. Ein Glaube, der sich nicht im Leben der Menschen zu verwurzeln weiß, bleibt trocken. Und anstatt Oasen zu schaffen, verursacht er weitere Wüsten.
Anziché Oasi, crea altri deserti.
Das hat Papst Franziskus beim Abschlussgottesdienst der Familiensynode in Rom am Sonntag gesagt. Da war wieder die Aufforderung des Papstes, dass die Kirche nahe bei den Menschen sein soll. Aber hat dieses Ziel die Synode erreicht? 3 Wochen haben mehr als 270 Bischöfe über die Zukunft der Familie diskutiert und anschließend ein Dokument verabschiedet, das den Papst in dieser Frage beraten will. Was bleibt von der Synode? Was bedeuten die Beratungen für die Situation von wiederverheiratet Geschiedenen in Deutschland? In dieser Sendung gibt es Interviews mit Experten über die Ergebnisse der Synode und ich spreche eben mit Betroffenen, wie sie den Verlauf der Synode empfunden haben. Mein Name ist Matthias Peter, herzlich willkommen. Mehr als 270 Bischöfe, dazu einige Ehepaare als Gasthörer. Bei der Familiensynode in Rom haben viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern und Kulturen über die Zukunft der christlichen Familie diskutiert. Für eine bessere Verständigung wurden nicht immer in der großen Synodenaula diskutiert, sondern es wurden insgesamt 13 Sprachgruppen eingerichtet, die im kleinen Kreis komplexe Probleme diskutierten und oft dann Lösungen präsentiert haben. Zur deutschen Gruppe gehörten als Gasthörer das Ehepaar Buch und mehrere Bischöfe, zum Beispiel Reinhard Kardinal Marx, Bischof Franz Josef Bode und der Berliner Erzbischof Heiner Koch. Er zeigt sich am Ende der Beratungen zufrieden. Kritik am Abschlussdokument, das die Beratungen zusammengefasst hat und mit großer Mehrheit verabschiedet worden ist, hält er für zu kurz gegriffen.
Die Synode zu begrenzen auf den Text, der jetzt vorliegt, ist also meines Erachtens Fehlschuss, sondergleichen. Sondern ist eine Geschichte. Es ist 3 Wochen lang Geschichte, sich entwickelnde Geschichte und prozesshaft. Und der Heilige Vater war ja bis auf einen Mittwochmorgen, wo Audienz war, immer dabei. Und was gesagt wurde und wie es gesagt wurde und was Beifall bekam und was Murren hervorrief, das gehört ja alles auch zur Synode. Das gehört ja alles zur Synode. Genauso wie die Gespräche zwischen den Einheiten. Und das, da merkt man eine Entwicklung. Da merkt man Entwicklung, da merkt man auch Spannung.
Längst nicht alle Punkte seien geklärt worden, doch die deutschen Bischöfe loben die positive Sprache des Abschlussdokumentes über die Familie. Nicht mehr der Mangel werde betont, sondern vieles an Familie werde positiv gewürdigt und ermögliche der Kirche weitere Überlegungen über die Zukunft der Familie. Aber
zunächst mal rein rechtlich hat sich zunächst mal nichts geändert. Das muss der Heilige Vater in Kraft setzen. Es gibt von uns eine klare Empfehlung und Linie. Und wir haben unseren Ratschlag gegeben. Das war unsere Aufgabe. Gebt mir einen Ratschlag. Dies haben wir ernst genommen. Aber nochmal in aller Bescheidenheit muss man sagen, das habe ich vorher immer gesagt, wir immer gesagt, die Synode ist kein Parlament und wir stimmen nicht nachher zum Ab über eine Veränderung, sondern wir geben unsere Ratschläge dem Heiligen Vater. Diese Demut muss man jetzt aufbringen, diese Demut. Aber wir haben deutlich gesagt, was wir vorschlagen würden, aber der Heilige Vater muss jetzt handeln.
Die Vorschläge der Synode zum Thema Ehe und Familie liegen also auf dem Tisch. Nun wird Papst Franziskus sich äußern und sagen, ob es zum Beispiel einen Weg für wiederverheiratet Geschiedene zu den Sakramenten geben wird oder wie mit unverheirateten Paaren umzugehen ist. Doch wann der Papst etwas sagt, das ist im Moment noch unklar. Beobachter rechnen mit dem sogenannten postsynodalen Schreiben frühestens in einigen Monaten. Doch bei über 270 Bischöfen im Vatikan wurden die Laien, Männer und Frauen, wurden die Familien überhaupt ausreichend gehört? Alois Buch war als Gasthörer mit seiner Frau die gesamten 3 Wochen mit dabei. Er ist insgesamt zufrieden.
Wir können von uns berichten, dass wir uns hier sehr gut aufgehoben gefühlt haben und insbesondere auch was den Kontakt zu den Synodenvätern, zu den Abstimmenden angeht, aber ganz speziell, was die Zusammenarbeit im deutschsprachigen Gesprächskreis anging, in den Circuli. Da konnten wir sehr intensiv mitwirken. Das hängt auch damit zusammen, dass dort eine wunderbare Gesprächsatmosphäre war und wir sogar den Eindruck hatten, ich sage das mal in Anführungsstrichen, dass wir in gewisser Weise gefragt waren. Insofern reisen wir nach dem Auf und Ab einer ziemlich in der letzten Woche vor allem emotionsreichen Woche auch wiederum positiv gestimmt ab.
Das Ehepaar Buch ist also recht zufrieden, doch die ersten Reaktionen in den deutschen Medien waren eher verhalten. Was Katholiken in Deutschland über die Ergebnisse der Familiensynode denken, darum geht es gleich. Wie geht die katholische Kirche in Zukunft mit Homosexuellen um? Wie geht sie mit Paaren um, die zusammenleben, ohne geheiratet zu haben? Was ist mit den Geschiedenen? Das sind grob zusammengefasst die Streitfragen, um die es beim Thema Familie geht. Die Bischofssynode in Rom, die hat darüber 3 Wochen lang diskutiert. Am Sonntag ist sie zu Ende gegangen. Und jetzt, nach der ersten Aufregung, nachdem sich die erste Aufregung um dieses Bischofstreffen geendet hat, wird es jetzt Zeit, etwas genauer auf den Abschlusstext der Synode zu schauen. Insgesamt sind da 94 Punkte versammelt und alle gehen über Ehe und Familie. Diese 94 Punkte gehen dann als Empfehlung an Papst Franziskus. Die ganz großen Neuerungen scheinen aber auszubleiben, denn die meisten Punkte, gerade im Hinblick auf kontroverse Themen, wie zum Beispiel den Umgang mit wiederverheiratet Geschiedenen oder Homosexuellen, diese Punkte sind eher sehr allgemein gehalten. Dementsprechend gibt es auch Kritik, zum Beispiel von Karin Kortmann. Sie ist Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, der höchsten Laienvertretung in Deutschland.
Gemessen an dem, was wir in der Weltkirche an möglichen akzeptablen Ergebnissen erwarten können, ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Gemessen aber an dem, was uns an gesellschaftspolitischen Anforderungen auch zum Thema Ehe und Familie und eingetragene Lebenspartnerschaften an Erwartungshaltungen auch entgegengetragen worden ist, ist es zu dürftig.
Doch die Bischofssynode war ja eine Weltsynode mit 270 Teilnehmern aus fast allen Ländern der Erde. Die Probleme für Familien sind sehr unterschiedlich, deswegen sind weltweite Lösungen zu finden sehr schwierig. Regional abweichende Regelungen, etwa bei Scheidungen, hält der Freiburger Theologieprofessor Helmut Hoping daher für nicht praktikabel.
Man muss natürlich sehen, dass in der Beurteilung einer zweiten zivilen Ehe, die neben einer oder nach einer noch bestehenden sakramentalen Ehe geschlossen wurde, universalkirchlich hier nicht diese Ehe unterschiedlich bewertet werden kann. Es ist ja von einigen Kardinälen darauf hingewiesen worden, dass es nicht sein kann, dass etwa in Polen kurz vor der deutschen Grenze etwas als irreguläre Situation bezeichnet wird und kurz dann hinter der Grenze in Deutschland ist das sozusagen eine dem Sakrament analoge Zweitehe. Nicht? Also das wird nicht gehen.
Allgemein gelobt wird, dass das Synodenabschlussdokument den Gläubigen nicht mit dem moralischen Zeigefinger kommt. Aber es geht eben auch nicht so sehr auf die Menschen ein, zum Beispiel auf die jungen Menschen. Das kritisiert der Bund der katholischen Jugend BDKJ. Und zum Beispiel der Vorsitzende Wolfgang Ehrenlechner meint:
Junge Menschen beschäftigt nun mal die Sexualmoral der katholischen Kirche, mit der sie an vielen Stellen eben nicht einverstanden sind. Da geht es eben auch darum, dass man das Verhütungsverbot auch verantwortungslos fast findet und Homosexuelle aus der Perspektive junger Menschen von der Kirche eben diskriminiert werden. Und diese Themen sind jetzt im Abschlussdokument eben ganz stark unterrepräsentiert. Dazu gab es keine wirkliche Weiterentwicklung.
Aber immerhin eine Zweidrittelmehrheit für die Bischöfe bei den Bischöfen. Aber am Ende dürfen die ja auch gar nicht entscheiden, das kann nur der Papst selbst. Die Synode ist ja kein Beschluss, sondern nur ein Beratungsgremium. Vor diesem Bischofstreffen gab es ja ein Vorbereitungstreffen vor einem Jahr. Außerdem erstellte der Vatikan eine Umfrage zum Thema Ehe und Familie. Dieser zweijährige Prozess ist mit der Bischofssynode beendet worden. Gleich ziehe ich mit dem Familienexperten Dr. Holger Dörnemann Bilanz. Kein Bischofstreffen seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor 50 Jahren hat so viel Aufmerksamkeit, aber auch so viele Erwartungen bekommen, wie die Bischofssynode, die am Sonntag in Rom zu Ende gegangen ist. Vom 4. bis 25. Oktober ist die 14. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode unter dem Thema Die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute zusammengekommen. Nun liegt das Abschlussdokument vor und die Meinungen über den Erfolg oder Misserfolg der Synode gehen weit auseinander. Dr. Holger Dörnemann ist Leiter der Ehe- und Familienpastoral im Erzbistum Köln. Außerdem ist er Berater zum Thema Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz. Er hat die Bischofssynode mit einem Blog inhaltlich begleitet. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Schon die vergangene außerordentliche Synode vor einem Jahr zum Thema Familie haben Sie mit einem Blog begleitet. In den deutschen Medien ist das Ergebnis der Synode jetzt eher als enttäuschend empfunden worden. Wie ist Ihr Eindruck?
Ja, wenn man so die internationalen Medien anschaut, also würde ich sagen, der positive Eindruck eigentlich überwiegt und die Beurteilung der Synode. Für mich persönlich muss ich sagen, ich bin geradezu begeistert über den Synodenverlauf als auch über das Ergebnis. Wenn wir schauen, wir hatten einen synodalen Prozess von 2 Jahren, wir hatten eine Umfrage, wo ganz viele Beteiligung war von Seiten der Bistümer. Und was mich am meisten auch bewegt, diese Wünsche, diese Rückmeldungen, diese Ideen der Gläubigen hier in Deutschland sind eingebracht worden von den deutschen Bischöfen und ich finde, wir finden ganz, ganz viel jetzt auch im Abschlussdokument dazu.
Sie sprechen das Abschlussdokument an, da wird von Bischofsseite, auch von der deutschen Bischofsseite aus, der freundlichere Stil des Abschlussdokuments gelobt. Warum soll das ein Fortschritt sein?
Ja, für mich ist es eigentlich auch noch mehr als ein freundlicher Stil, sondern ich meine, da einen Perspektivenwechsel zu erkennen, der, glaube ich, auch der Theologie von Papst Franziskus folgt, dass sozusagen der Blick gewendet wird auf den Menschen und versucht, das Gute im Menschen zu entdecken und meinethalben das Gute dann versucht, auch weiter zu entwickeln. Der Blick für das, was da ist und nicht nur der Blick für das, was fehlt, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, der ganz viele Auswirkungen hat auf ganz viele Einzelthemen.
Und war vielleicht mit Blick auf die vielen unterschiedlichen Herkunftsländer mit den verschiedenen Mentalitäten, auch kulturellen Prägungen, war da vielleicht nicht mehr zu erwarten als das, was jetzt im Abschlussdokument drinsteht?
Also Sie sprechen es an. Im Grunde genommen, das hatten viele Teilnehmer schon vorweg geäußert, das ist fast unmöglich, zu Themen von Familie sich zu äußern in einer Welt, die so verschieden ist, wo kulturspezifisch Familienformen, Familienleben ganz unterschiedlich gelebt wird. Aber das war zugleich, für mein Gefühl auch zur gleichen Zeit, der Schlüssel zum Erfolg der Synode. Man hat gemerkt, wir sind bei den Themen so kulturspezifisch, dass man darüber auch nochmal gedacht hat, was auch ein großer Erfolg war der Synode. Wir müssen im Grunde uns synodal anlegen. Wir können auf welcher kirchlicher Ebene das eine sagen. Wir müssen es aber auch deklinieren in die jeweiligen Kulturen hinein, auf die Ebenen der Ortskirchen, der Teilkirchen. Und der Gedanke der Synodalität ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes formales Ergebnis dieser Synode, das auszutarieren von Einheit und Verschiedenheit, von Unita und Diversita auf Italienisch, was auch ganz schön klingt. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Ergebnis dieser Synode.
Vor einem Jahr gab es ja die Vorbereitungssynode, faktisch zum gleichen Thema. Die galt ja als sehr kontrovers. Diese Synode hat 3 Wochen gedauert. War die noch kontroverser oder wie ist Ihr Eindruck?
Papst Franziskus hat im letzten Jahr schon, sag ich mal, die Bischofssynode insofern revolutioniert, als er eine Debattenkultur möglich gemacht hat, die vormals nicht so da war in der Form, in Freiheit entsprechend sich zu äußern. Dadurch war ganz klar auch eine kontroversere Diskussion in der Synodenaula da als zuvor, die aber deutlich gemacht hat, wir ringen hier um entsprechende Ergebnisse und auch um Gedanken, um das Aggiornamento der Botschaft. Kontroverser würde ich eigentlich nicht sagen. Ich habe eher das Gefühl, dass man sich über die 3 Wochen eigentlich zusammengefunden hat. Am Ende gab es einige, das haben die deutschen Bischöfe dann auch beklagt in ihrer letzten Rückmeldung, persönlich verletzende Stellungnahmen, zu denen man sich dann auch geäußert hat, die aber, wenn ich es recht sehe, dazu geführt haben, dass man sich dann nochmal mehr auf die Sache konzentriert hat. Und vom Ergebnis her betrachtet, würde ich sagen, die Ansprache dieser Irritation, die war mehr als gut, weil wenn es dem Ergebnis nicht geschadet hat, dann muss man Konflikte ansprechen.
Das sagt Dr. Holger Dönnemann, er ist Leiter der Ehe- und Familienpastoral im Erzbistum Köln. Außerdem ist er Berater zum Thema Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz. Eine wichtige Rolle bei der Synode haben die Sprachgruppen gespielt und darüber sprechen wir gleich im zweiten Teil unseres Gesprächs. Ist es nun ein Doppelpunkt, ein Papier, das viel Spielraum bietet, oder doch zu allgemein? 3 Tage nach Ende der Synode haben die Deutungen über den Abschlussbericht begonnen. Mehr als 270 Synodenteilnehmer haben den umfassenden Text erarbeitet und mit großer Mehrheit am Samstag dem Papst vorgelegt. Doch wie ist der zustande gekommen, dieser Text, und was bedeutet er nun für die Zukunft der Kirche? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Holger Dönnemann. Er ist Leiter der Ehe- und Familienpastoral im Erzbistum Köln. Herr Dr. Dönnemann, es gab mehrere Sprachgruppen auf der Synode. Warum waren die für den Verlauf der Synode so wichtig?
Das war eine ganz neue Form der Methodik der Bischofssynode, in Kleingruppen im Grunde genommen auch in arbeitsfähigen Gruppen sich auszutauschen. Und diese Kleingruppen waren, wie Sie sagten, nach Sprachgruppen aufgeteilt. Es gab 13, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, das sind die Synodensprachen, aber auch eine deutsche Sprachgruppe. Und was ist dort passiert? Man hat sich intensiver austauschen können, man hat sich persönlich kennengelernt, es wurde von neuen Freundschaften berichtet, die dort entstanden sind. Und man hat vor allen Dingen auch gemerkt, dass hinter manchen Begriffen eine Lebenswelt dahinter steht. Also wenn sich die Weltkirche trifft und unterschiedliche Kulturen, man muss denken, da spricht ein afrikanischer Bischof von Polygamie oder von Stufenehe und wir haben hier in Deutschland andere Probleme und man merkt, man hat jeder für sich Herausforderungen, wie passt das mit der Lehre zusammen, wie können wir da eine Übersetzung schaffen, und das schafft Nähe, das schafft auch ein Verständnis und das schafft auch die Grundlage dafür, dass man am Ende der Synode auch wirklich zu Ergebnissen kommt und denkt, wir müssen etwas allgemein besprechen, aber wir haben auch Lösungen, die wir vor Ort lösen müssen.
Besonders im Fokus stand ja die deutsche Sprachgruppe, die hat für viel Eindruck auf der Synode gesorgt. Vor allem der dritte Zwischenbericht sorgte für Aufmerksamkeit. Was war daran so besonders?
Ja, die deutsche Sprachgruppe, die war eine Sprachgruppe mit ganz vielen Theologen, wurde gesagt, von theologischen Schwergewichten. Gemeint waren damit die Kurienkardinäle, aber eben auch die der Moderator Kardinal Schönborn, der eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, nicht nur als Moderator der Sprachgruppe, sondern auch in der Synodenaula. Er hat die Festrede beim Synodenjubiläum gehalten und gilt auch als ein großer Kopf, war Redakteur des Weltkatechismus. Mit anderen Worten, diese Theologen, die da zusammensaßen, hatten sich vorab ziemlich kontrovers auch positioniert und man dachte, das wird möglicherweise auch eine sehr spannungsreiche Arbeitsgruppe sein. Jetzt kam Folgendes heraus: Bei allen drei Ergebnissen haben sie einstimmig ein Ergebnis votiert und das hat eine große Anerkennung gefunden, nicht nur wegen der Einstimmigkeit, sondern weil die Einstimmigkeit verbunden war mit einer unglaublichen Tiefe. Und das war sozusagen auch für die Synodenaula der Punkt, wo man dachte, wenn die sich schon einigen können, dann sollte uns das auf weltkirchlicher Ebene auch gelingen. Das hat also ganz, ganz viele ermutigt, diese gute Energie und diese frohe Botschaft, die aus der Kleingruppe aus Deutschland kam, wir können uns verständigen und wir können auch etwas nach vorne hin sagen, wo nicht nur alle zufrieden sind, sondern wo man auch merkt, hier hat der Geist etwas bewegt.
Diese Antipoden, in Anführungszeichen, das war ja Kardinal Müller, Chef der Glaubenskongregation, und der frühere Kurienkardinal Kardinal Kasper, sogenannter Ökumeneminister. Ein wichtiger Aspekt im Zwischenbericht war ja auch noch von der deutschen Sprachgruppe, einen Weg für Wiederfahrt Geschiedene zu finden, was den Zugang zu den Sakramenten angeht. Und Sie haben es ja angesprochen, dieser Text wurde einstimmig beschlossen von der deutschen Sprachgruppe. Warum hat es dieser Aufweis eines Weges so nicht in das Abschlussdokument geschafft?
Also wenn ich es recht verstehe und auch das italienische Original mir wirklich gut durchlese, ist es gelungen, im Grunde genommen deutlich zu machen, dass diese Frage des Umgangs mit Wiederfahrt Geschiedenen im Blick auf die volle Gemeinschaft oder die volle Eucharistiegemeinschaft und Zugang zu den Sakramenten nicht ausgeschlossen worden ist, sondern es ist deutlich gesagt, man solle sich den Einzelfall entsprechend widmen und die Möglichkeiten prüfen, die dazu führen können, wieder in die volle Gemeinschaft zu kommen. Für mein Gefühl sind dort alle Gedanken, die die deutsche Sprachgruppe meint, mit anderen Worten und auch ausgedrückt hat, aufgenommen worden. Das waren auch die Nummern 84 bis 86, die es gerade soeben mit der Zweidrittelmehrheit geschafft haben. Aber dass sie es geschafft haben, ist, glaube ich, für unsere katholische Kirche weltweit ein ganz großer Schritt. Meinethalben interessiert es uns in West- und Nordeuropa mehr als in anderen Teilen der Welt. Aber dass wir da auch in Anführungszeichen so gehört wurden und im Grunde genommen auch mit einer Zweidrittelmehrheit da auch diesen Ratschlag, der ist es ja, ein Ratschlag an den Papst mitgeben können, das ist schon auch mehr als ein Ausrufezeichen.
Es waren ja nicht nur Synodenväter bei der Synode dabei, sondern auch einige Ehepaare waren als Gasthörer eingeladen, das Ehepaar Buch aus Deutschland zum Beispiel. Wurde die Stimme der Laien genug gehört auf der Synode?
Ich habe selber das Glück gehabt, nachdem ich im Vorhinein Kontakt hatte, zwei O-Töne von Frau und Herrn Buch auch in meinem Blog mit einbeziehen zu können, die es sonst nirgendwo gibt, in Anführungszeichen. Was ich von den beiden gehört habe, sind sie wirklich auch begeistert, wie ich das jetzt, sag ich mal, auch ins Wort bringe, von der Freiheit, von der Entwicklung der Offenheit und auch der Möglichkeit, sich einzubringen. Wenn ich denen also glauben kann, und das kann ich einfach so sagen, dann sind die Stimmen der Laien, gut, man würde sagen, es könnten mehr sein bei einer Synode, mehr Frauen, mehr Männer, mehr Ehepaare und so weiter, sind auf jeden Fall gehört worden. Und wenn man dann noch den synodalen Prozess, die Umfragen einbezieht und auch feststellt, da ist so ziemlich alles auch in Rom vorgetragen worden. Unter den gegebenen Umständen, glaube ich, ist sehr, sehr viel gesagt und einbezogen worden.
Dann gab es ja noch das eine oder andere Störmanöver bis hin zu Gerüchten um die Gesundheit des Papstes. Hatten diese Störmanöver einen Einfluss auf die Synode? Wie ist Ihr Eindruck?
Sag ich mal, der Einfluss, der war außerhalb wahrscheinlich mehr zu spüren als innerhalb der Synodenaula. Außerhalb habe ich gehört, dass man sich besorgt zeigte, wird hier ein gesundheitlich angegriffener Papst bewusst schwach geredet, nach dem Motto, er ist kein starker Papst, habe ich gelesen. Aber wenn man jetzt so hört, was aus der Synodenaula kam, hat es dort keine Rolle gespielt, im Gegenteil sogar.
Wir haben immer wieder gehört, die Synode ist kein Beschlussgremium, sondern die Synode berät den Papst. Das heißt also, der Ball liegt jetzt sozusagen wieder beim Papst. Was glauben Sie, wie wird der Papst mit dem Ergebnis der Synode umgehen?
Ich denke, der synodale Prozess, der war 2 Jahre, der Zugang war ein ganz, ganz großer. Ich denke, er wird das ganz gewissenhaft sich zu eigen machen, das Votum der Synodalen. Ich glaube nicht, dass es sehr, sehr lange dauern wird. Ein Jesuitengeneral hat jetzt vorgestern gesagt, er würde schätzen, dass es nicht innerhalb der nächsten Monate sein würde. Also sag mal, wenn man sagt, innerhalb des Jahres der Barmherzigkeit, das am 8. Dezember beginnt, dann glaube ich, wird man da nicht gerade fehlgehen, dass es in der Zeit mit Sicherheit auch eine Rückmeldung von Seiten des Papstes gibt.
Nach 2 Synoden hat sich der ganze Aufwand eigentlich gelohnt. Ist die Kirche beim Thema Familie und Ehe jetzt besser aufgestellt? Was bleibt vielleicht zu tun? Oder kann man das noch gar nicht sagen, weil der Papst ja noch nicht seine endgültige Meinung kundgetan hat?
Ja, also eine endgültige Meinung hat er ja schon kundgetan. Er hat eine Abschlussbotschaft an die Synodalen, aber auch hinterher in der Abschlussmesse und dann nochmal im Angelus. Und das wiederholt, und das ist der Gedanke des gemeinsam unterwegs sein und dass man losgehen möge, nach Möglichkeit, mit anderen Worten. Auch wenn viele Fragen offen sind, heißt das nicht, jetzt sagen wir mal zu warten, in welche Richtung man laufen kann, sondern die Richtung im Blick auf den Menschen, die Wahrnehmung des Guten, was ist und das im Dialog, im Gespräch sein, diese Botschaft ist ganz klar ausgesprochen und da gibt es auch kein Vertun. Der Impuls voranzugehen, der ist jetzt schon gegeben.
In Ihrem Blog haben Sie über die erste Synode geschrieben, diese Synode war eine Sensation. War es die zweite Synode auch?
Sag mal so, ich werde, wenn ich den Synodenblock ein zweites Mal verschriftlichen werde, das Stichwort Revolution halten. Es wird dann heißen Synodentagebuch Revolution Barmherzigkeit. Ich glaube schon, es ist eine wirkliche Umwälzung, das meint ja das Wort, eine Umwälzung, ein Perspektivenwechsel, eine pastorale Bekehrung. Es wurde auch von der Bekehrung des Papsttums geredet bei dem Synodenjubiläum, wo die Synodalität der Kirche beschworen und auf allen Ebenen eben auch angesprochen worden ist. Ich denke, wir sind wirklich in einem umwälzenden Prozess, der aber nicht dazu führt, irgendwas Revolutionäres um eine Revolution willen, sondern die Bekehrung hin zum Menschen und zu einer ja, schöpfungsorientierten Sicht auf das Gute, das da ist, um es weiterzuentwickeln, die Botschaft im Hier und Jetzt zu inkulturieren, weiterzutragen.
Das sagt Dr. Holger Dörnemann, er ist Leiter der Ehe- und Familienpastoral im Erzbistum Köln. Außerdem ist er Berater zum Thema Ehe und Familie der Deutschen Bischofskonferenz und er hat die beiden Bischofssynoden mit einem Blog inhaltlich begleitet. Den Link auf den Blog gibt es auf www.domradio.de. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Immerhin, das Bemühen um eine positive und weniger urteilende Sprache bei Themen wie Ehe und Familie ist offensichtlich. Am Sonntag ist in Rom die Familiensynode beendet worden. Aufgrund starker Differenzen einigten sich die rund 270 Bischöfe lediglich auf allgemeine Formeln der Wertschätzung für die Familien von heute. Der von der deutschen Sprachgruppe geforderte Zugang zur Kommunion für wiederverheiratet Geschiedene in Einzelfällen fand keinen eindeutigen Niederschlag in dem Abschlussdokument, das als Vorschlag an Papst Franziskus geht. Dennoch ist Synodenteilnehmer Reinhard Kardinal Marx mit dem Text insgesamt zufrieden.
Ich kann mich an kaum einen Text der letzten Jahrzehnte erinnern, wo das so intensiv in dem ersten Teil in beschreibender Weise versucht wird, dass auch nichts ausgelassen wird. Man hat fast den Eindruck, wir wollen auch keine Situation, in die Menschen hineingeraten, vergessen. Natürlich ist es dann auch in manchen Teilen ein Kompromisstext, eine Synode. Es wird diskutiert, auch heftig diskutiert. Aber dass am Ende dann doch ein Text da ist, den wir dem Papst jetzt geben können, der sehr gut gegliedert ist in Sehen, Urteilen, Handeln, so wie es ja auch von ihm vorgegeben war, das macht mich sehr froh.
Der Münchner Erzbischof ist Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und gehört zum engen Beraterkreis von Papst Franziskus. Die teils heftigen Diskussionen auf der Synode habe der Papst bewusst gewollt. Sein Kurs werde durch die Bischöfe und das Abschlussdokument gestützt.
Er fühlt sich ermutigt. Es sind keine Türen geschlossen worden für das weitere Überlegen, sondern es sind Türen geöffnet worden, vor allen Dingen im Blick auf die schwierigen Situationen von Menschen.
Dem Menschen in seiner jeweiligen Lebenssituation gerecht zu werden, das sei die große Herausforderung gerade beim Thema Ehe und Familie, sagt Marx.
Das ist eigentlich der wichtige Begriff der Unterscheidung sowohl der verschiedenen Kulturen, der Situationen, der Erfahrung, die jemand macht und nicht eine Doktrin, die von oben übergestülpt wird, sondern wie wir in unserer Sprachgruppe ja auch gesagt haben, wie es der Heilige Thomas schon gesagt hat, dass diese Prinzipien in die konkrete Praxis, in das konkrete Leben hinein überführt, angewandt werden müssen. Oder der Papst hat gesagt, das Wort inkulturiert werden müssen.
Das sagt soweit Kardinal Marx zur Familiensynode, die ja am Sonntag zu Ende gegangen ist. Was sagen aber eigentlich Menschen, die zum Beispiel wie der Pfarrer geschieden sind? Wie beurteilen Sie die Ergebnisse der Synode? Darum geht es gleich in dieser Sendung.
Wenn man in der Situation ist, dass eine Ehe gescheitert ist, aus welchen Gründen auch immer, hat man zuerst sowieso mal viele Schuldgefühle. Und wenn man dann einen neuen Anfang gefunden hat und einen neuen Partner gefunden hat, und ich bin dann einfach froh, dass ich jemanden gefunden habe, der eben diese subjektiv empfundene schlimme Situation eigentlich wieder in Ordnung gebracht hat. Und wie die Kirche jetzt darüber denkt, ist mir dann relativ egal, auch wenn ich mich der Kirche verbunden fühle.
Das sagt Vanessa aus Köln und drückt damit das Dilemma für Katholiken aus. Wenn die Ehe gescheitert ist, darf es eigentlich keine zweite Partnerschaft geben. Doch auch engagierten Katholiken passiert es eben, dass sie erst nach einer Scheidung den richtigen Partner, die richtige Partnerin finden. Doch selbst wenn die erste Ehe völlig zerrüttet ist, darf es keine zweite kirchliche Heirat geben. Wir sehen vor diesem Hintergrund Betroffene, die Familiensynode in Rom. Dort wurde über wiederverheiratet Geschiedene gesprochen, doch eine endgültige Lösung oder klare Empfehlungen an den Papst blieben aus. War daher die Synode ein Fehlschlag für Menschen mit einer gescheiterten Ehe? Mehr dazu gleich. Sie ist seit Jahren in der katholischen Kirche engagiert, ihre beiden Kinder sind getauft. Trotzdem lebte sie bis vor kurzem aus Sicht der offiziellen Lehre der Kirche in schwerer Sünde. Denn Vanessa hat zivil bereits zum zweiten Mal geheiratet, und zwar den Vater ihrer Kinder. Auch er ist engagierter Katholik. Als die beiden sich kennenlernen, ist die erste kirchlich geschlossene Ehe von Vanessa bereits lange gescheitert. Dass sie mit ihrem neuen Partner in schwerer Sünde gelebt haben soll, ehe ihre erste Ehe annulliert wurde, das kann sie kaum nachvollziehen.
Nein, eigentlich nicht. Ich kann das jetzt auch nur noch mal aus der Sichtweise sagen, dass ich meine Ehe habe annullieren lassen. Das ist ja eine weitere Möglichkeit, ja, wie die katholische Kirche mit gescheiterten Ehen umgeht, die ja immer sehr wenig im öffentlichen Bewusstsein ist, wo es dann letztlich ja doch, finde ich, relativ gesehen einfach ist, diesen Schritt wieder rückgängig zu machen. Und gleichzeitig kehrt die Kirche das denn so nach außen, diesen Begriff der schweren Sünde. Und gleichzeitig hat sie dieses Hintertürchen offen, wo aber nicht so viel drüber geredet wird. Das also ist für mich wieder so ein bisschen diese Doppelzüngigkeit der Kirche.
Vanessa hat es nach über 3 Jahren geschafft. Ihre erste Ehe ist annulliert worden. Doch wirklich wohl hat sie sich bei dem Prozess nicht gefühlt, denn eigentlich ist ihre erste Ehe gescheitert und hat durchaus existiert. Nach kirchlicher Überzeugung war sie aber nie gültig.
Also ich fand die Idee, wirklich etwas rückgängig zu machen, was man damals ja eben gemeinsam so beschlossen hat und was ja auch Teil des jeweiligen Lebens ist, das einfach sozusagen zu negieren. Also diese Vorstellung fand ich dann doch wieder irgendwie, ja, ich fand die einfach unmenschlich und habe das dann wieder zurückgezogen. Und beim zweiten Anlauf hat mich dann, da war ich dann eben schon in zweiter Ehe verheiratet und mein jetziger Mann hat eben gesagt, er möchte mich gerne, ja, auch kirchlich heiraten und und ich fand die Vorstellung dann eben auch gut und dann habe ich dann eben dieses Annullierungsverfahren wirklich nochmal angegangen und es auch durchgezogen.
Für das Nichtigkeitsverfahren sind viele Fragen vom kirchlichen Ehegericht nötig gewesen. Die Auseinandersetzung mit der gescheiterten Ehe hat alte, ungute Erinnerungen aufleben lassen.
Ich habe das eben als sehr belastend empfunden, eben auch als eine sehr formale Sache, die aber eigentlich dem doch sehr persönlichen, ja, Vorgang eigentlich nicht entspricht. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie bei der Stasi, der Vergleich ist mir damals eingefallen. Zum Beispiel, dass man am Schluss aufgefordert wurde, dass man nicht mit jemandem über dieses Gespräch reden konnte, obwohl das eben was emotional sehr Aufwühlendes war. Wieder so eine Forderung, die eigentlich nicht zu erfüllen ist und wo man dann gezwungen ist, letztlich zu lügen, indem man dann sagt, ja, das mache ich nicht, weil das im Grunde einfach nicht geht. Und daran, finde ich, sieht man wieder so die Verkennung eigentlich der schwierigen persönlichen Situation.
Für die neue Beziehung ist die Auflösung der ersten Ehe nötig gewesen. Um aus dem Zustand der schweren Sünde herauszukommen, so wird diese Situation von wiederverheiratet Geschiedenen im offiziellen Katechismus der Kirche bezeichnet. Doch das geht an der Realität der Menschen vorbei, sagt Vanessa. Denn leichtfertig lässt wohl niemand seine Ehe scheitern.
Das ist ja eigentlich auch das Fatale daran, also dass man ja nicht aus Mutwilligkeit oder Leichtsinnigkeit vielleicht den Schritt geht, sondern dass sich eben wirklich im Nachhinein dann eben vielleicht bestimmte Dinge herausstellen, wo es eben einfach nicht zusammengeht. Es wird immer so ein bisschen so dargestellt, als wäre das eine egoistische Haltung oder aus einer egoistischen Haltung heraus oder nicht genug Durchhaltevermögen. Letztlich ist es eben ein menschliches Scheitern, was dahinter steckt. Und das finde ich eben, wie gesagt, eine menschliche Situation, die eben auch passieren kann, denn die Menschen sind eben nicht unfehlbar, auch in dieser Hinsicht nicht.
In ihrer Pfarrei hat ihr Familienstatus übrigens nie eine Rolle gespielt. Sie engagiert sich mit ihrem Mann und den Kindern bei zahlreichen Aktivitäten. Denn trotz der strikten Haltung der Kirche beim Thema Wiederverheiratung liegen Vanessa, ihr Glaube und die religiöse Erziehung ihrer Kinder am Herzen.
Also gerade, denke ich, wenn man Kinder hat, merkt man wieder noch mehr, also wie wichtig einem der eigene Glaube ist. Und wir haben das Glück, dass wir hier in einer Gemeinde sind, die eben sehr offen ist und die nach außen hin nicht den Eindruck macht, als wären da nur perfekte Menschen, die sich in einem besonderen Zustand befinden, wo man nicht drankommt, sondern eben eine Kirche, die sich eben besonders auch den am Rande lebenden, den Gescheiterten zuwendet und und die viel Gelegenheit bietet, sich auch einzubringen und wo auch ganz klar gesagt wurde, dass eben die persönliche Situation, was jetzt eben den Beziehungsstatus angeht, dass das eigentlich keine Rolle für die Bewertung des Menschen spielt. Ja, da haben wir uns direkt wohlgefühlt und das ist auch das, was uns mit der Kirche eben verbindet.
Die Ergebnisse der Familiensynode in Rom sieht sie nur als ersten Schritt. Immerhin sei es gut, dass das Problem als Problem erkannt worden sei. Das Annullierungsverfahren hält sie aus eigener Erfahrung für nicht geeignet, um dem Scheitern von Ehen gerecht zu werden. Andere Lösungen müssten her, denn...
Wer dieses Verfahren kennt, der weiß das. Man wühlt dann eben sehr lange in der Vergangenheit rum und sucht nach irgendwelchen Gründen, warum eben gerade zu diesem Zeitpunkt damals eigentlich das Ganze schon nichtig war. Und es ist sehr schwierig, das so in dieser Vergangenheitsperspektive noch zu rekonstruieren. Da spielt Verdrängung und Verklärung da eine große Rolle. Und hat schon irgendwie was Absurdes, das dann nochmal so rekonstruieren zu wollen. Nicht umsonst wurde das ja auch bei staatlichen Gerichten abgeschafft, ne, diese Suche nach der Schuld, weil auch erkannt wurde, dass das eben einfach sehr schwierig zu beantworten ist.
Das sagt Vanessa aus Köln. Aber wie könnte ein Weg für Menschen aussehen, die ein zweites Mal kirchlich heiraten wollen? Darüber spreche ich gleich mit dem Moraltheologen Professor Dr. Konrad Hilbert. Im Vorfeld der Bischofssynode zum Thema Familie war immer wieder vor zu hohen Erwartungen gewarnt worden. Und so fallen die Reaktionen auf das Abschlussdokument des Treffens gemischt aus. Die deutschen Bischöfe sind insgesamt zufrieden, vermissen aber etwas mehr Mut von einigen Synodenteilnehmern. Viele sehen nun den Papst am Zug, denn die Synode berät ja ohnehin nur und kann keine Beschlüsse fassen. Wie geht es also weiter mit den Themen Familie und Ehe? Professor Dr. Konrad Hilpert ist Moraltheologe und war bis 2013 Lehrstuhlinhaber an der Uni München. Guten Tag.
Guten Tag.
In Rom hat sich die Weltkirche getroffen mit all ihren Facetten, Mentalitäten und unterschiedlichen Kulturen. War mehr als ein insgesamt freundlicherer Ton einfach nicht drin?
Also ich habe ja selber nicht teilgenommen und kann deshalb schwer ermessen, ob nicht mehr drin gewesen wären. Ich hätte mir sicher deutlich mehr gewünscht. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Probleme, um die es da ging, ja schon ziemlich lange auf dem Tisch liegen. Ich erwähne nur das Stichwort Würzburger Synode vor 40 Jahren, die sich ja zu einigen dieser Fragen auch schon positioniert hat und eine Lösungsrichtung aufgezeigt hat.
Kardinal Marx sagt trotzdem, dass die Kirche einen Schritt vorangekommen sei. Das Abschlussdokument habe einen Ton der Begleitung. Für die Weltkirche sei das ein riesiger Schritt. Aber wie erklärt man jetzt Katholiken in Deutschland, die nach der Wiederverheiratung nicht zur Beichte und zur Kommunion gehen können? Warum scheint es denn so schwierig, den Bischofskonferenzen der jeweiligen Länder zum Beispiel mehr Eigenständigkeit in solchen Fragen zuzulassen?
Ich gebe Kardinal Marx recht darin, dass der Ton freundlicher und die Haltung irgendwie begleitender geworden ist. Und ich meine, das sei schon was. Aber das reicht natürlich nicht aus, für die Betroffenen vor allem nicht. Und es ruft auch innerkirchlich nach Konsequenzen. Und ich glaube, es gibt im Schlussdokument drei interessante Hinweise. Einmal den Hinweis auf mögliche Einzelfalllösungen. Dann ist die Rede von der Notwendigkeit einer differenzierenden Pastoral. Und da ist die Rede von der Logik der Integration. Und ich glaube, das sind die Verpflichtungspunkte, die auch den Bischofskonferenzen und den Diözesen jetzt zugespielt sind, diese Möglichkeiten zu organisieren. Und es wird in Deutschland und Westeuropa nicht so gehen können, dass man bei der offiziellen bisherigen Praxis bleibt oder durch umständliche Verfahrensregelungen und Auflagen dahinter zurückfällt. Also ich hoffe sehr, dass die deutschen Bischöfe diese Möglichkeiten, diese nur impulshaft genannten Möglichkeiten nutzen, um für die, die das wünschen, ein praktikableres Verfahren zu schaffen. Überlegungen davon liegen sicher in den Schubladen auch der Ordinariate. Und es würde schon helfen, wenn offiziell gesagt würde, dass das Gewissen maßgeblich ist und dass niemand, der zur Kommunion kommt, weggeschickt werden darf.
Dann schauen wir mal auf sozusagen die Alternativen, die ja vielleicht in dem Zusammenhang denkbar sind. Sie regen beim Thema Ehe und Familie an, auf die tatsächliche Qualität der gelebten Beziehung zu schauen, sprechen von einer Beziehungsethik. Warum glauben Sie denn, dass man damit der heutigen Lebenswirklichkeit besser gerecht wird?
Also ich glaube, die heutige Lebenswirklichkeit, jedenfalls die Beziehungswirklichkeit, ist ungleich komplexer, komplizierter, heterogener und fragiler als die Lebenswirklichkeit unserer Eltern und Großeltern. Und dabei geht es doch im Kern und vor allem um die Beziehungen unter Personen. Und Sexualität ist eben nicht nur ein Bedürfnis oder ein Weg, zu Kindern zu kommen, sondern auch ein Ausdrucksmittel, eine Art Sprache, mit denen diese Beziehungen ausgedrückt wird. Und deshalb glaube ich, dass eine Moral hilfreich ist, wenn sie auf die Qualität der Beziehungen blickt und wenn sie fragt, wie Beziehungen gelingen und wie sie wachsen können. Und nicht so hilfreich ist heute eine Moral, deren Hauptinteresse auf die Frage gerichtet ist, wann sexuelle Lust legitim ist und wann nicht. Das ist ein anderer Ansatzpunkt.
Einen anderen Ansatzpunkt vertreten Sie auch beim Thema Wiederverheiratet Geschiedene. Sie mahnen da eine Fehlerkultur an. Der Realität des Nichtgelingens müsse Rechnung getragen werden. Wie könnte das in der Kirche aussehen? Also, dass man doch so eine Art Scheidung bei der Ehe einführt, weil das ist ja das, wogegen sich die Kirche eigentlich immer deutlich ausspricht.
Ja. Also das Wort Scheidung würde mir dafür nicht so passen, aber lassen Sie mich das eben kurz erklären. Dass Beziehungen trotz gutem Willen misslingen oder auch scheitern können, das ist einfach ein Faktum, das wissen wir. Und ich wüsste nicht, dass Jesus irgendwo gesagt hätte, so etwas würde nicht vorkommen oder könne nicht vorkommen. Fehlerkultur heißt für mich erstens, wir müssen uns des Risikos, das in jeder Beziehung steckt, bewusst sein, sollten es nicht verheimlichen, aber eben auch nicht den Eindruck sich verbreiten lassen, dass mit Übernahme der Institution Ehe und der Hochzeit sozusagen alles gebongt ist. Auch danach stellen sich ja große und neue Herausforderungen an eine Partnerschaft. Und zweitens heißt Fehlerkultur für mich, wir brauchen ein geordnetes Verfahren für die Fälle, wo die Ehe schief geht und nicht mehr reparabel ist. Ich würde und wollte das eben nicht Scheidung nennen, weil das Wort Scheidung die Analogie zum staatlichen Recht und zu dessen institutionalisierter Scheidungsmöglichkeit assoziieren lässt. Und darum geht es aber nicht, sondern es geht eigentlich um die Wahrnehmung des Punktes, wo eine Ehe unwiderruflich gescheitert ist und nachdem die Verpflichtungen, die dennoch aus ihr hervorgehen und geregelt werden müssen, wo ein Neuanfang gemacht werden kann.
Jetzt liegt der Abschlussbericht vor. Halten Sie für möglich, dass jetzt Franziskus noch deutlich weitergeht, als die Synode das in ihrem Papier vorgeschlagen hat?
Also zutrauen täte ich es ihm schon. Er ist für Überraschungen gut. Aber ich glaube nicht, dass er es in der Weise tun wird, dass er sich über all die Argumentation und Bedenken, die jetzt vorgetragen wurde auf der Synode, einfach hinwegsetzt, sondern vielleicht in der Weise, dass er die Lehre einfach mal belässt oder vielleicht auch ihren prinzipiellen Gehalt verdeutlicht, aber zugleich dazu einlädt oder sich selbst verpflichtet, als Sprecher der Kirche, stärker die Menschen, ihre Lebenssituationen, ihre Probleme in den Mittelpunkt des kirchlichen Handelns zu stellen. Ich glaube, dass er in diese Richtung jetzt starke Impulse gegeben hat und es wäre schade, wenn die verpuffen würden.
Das sagt der Moraltheologe Professor Dr. Konrad Hilpert zum Ausgang der Familiensynode. Sein Buch Ehe, Partnerschaft, Sexualität ist aktuell bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft in Darmstadt erschienen und kostet knapp 25 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Peter. Wiederhören.
270 Bischöfe, dazu die Gasthörer. Bei der Synode im Vatikan zu Ehe und Familie in Rom hat sich tatsächlich die Weltkirche getroffen. Viele Länder der Erde waren vertreten, wohl kaum eine Institution unserer Zeit hat sich so intensiv mit dem Thema Familie auseinandergesetzt wie jetzt die katholische Kirche. Trotzdem gibt es unterschiedliche Reaktionen auf den Ausgang der Synode am vergangenen Sonntag. Vor Ort mit dabei in Rom war als Beobachter domradio.de-Chefredakteur Ingo Brüggenjürgen. Jetzt ist er bei mir im Studio. Hallo.
Hallo.
Hast du vor Ort den Hauch der Weltkirche wirklich erfahren können?
Das kriegt man ja meistens mit, wenn man in Rom ist, wenn man nur einen der großen Gottesdienste besucht. Aber es war schon was ganz Besonderes, einfach auch nur jetzt am Abschlussgottesdienst die ganzen Bischöfe ein- und ausziehen zu sehen in den Petersdom. Wirklich Weltkirche aus allen Herren Länder, Bischöfe aller Hautfarben, aller Größen, aller Nationalitäten. Und beeindruckend, so Weltkirche zu erleben und dieses kleine Rädchen, was man selber dann ist.
Und wie nah seid ihr als Journalisten, als kleines Rädchen den Synodenteilnehmern dann gekommen?
Ja, ich war ja nur die letzten 3,5 Tage dabei. Generell ist es so, und ich glaube, das war für die Beratung auch gut, dass man hinter verschlossenen Türen sich beraten hat, dass man dort auch offen austauschen sich konnte, dass das nicht vor laufenden Kameras stattgefunden hat. Aber es gab natürlich entsprechende Pressebriefings immer wieder für die Journalisten und es gab natürlich auch die Möglichkeit, dass einem der ein oder andere Bischof einfach mal in die Arme lief. Da hatte ich auch Glück. Also insofern, man musste sich aus den verschiedenen Sachen so das zusammen und die verschiedenen Journalisten hatten hier was mitbekriegt. Der eine Bischof hatte dort was gepostet. Aus dieser Gemengelage ergab sich dann ein Bild, wo wir ein bisschen versucht haben, immer als Journalisten das richtig einzuschätzen.
Ja, und wir in Deutschland, wir schauen natürlich auf unsere Probleme, die es für Familien hier bei uns gibt. Aber wurde eigentlich auf der Synode auch genug über Armut und Vertreibung gesprochen? Weil das sind ja Faktoren, die Familien ganz akut in ihrer Existenz bedrohen.
Ja, das war ja auch der Wunsch des Papstes und ich glaube schon im Vorfeld in den entsprechenden Papieren, die erstellt worden sind bei der Analyse der Familien des 21. Jahrhunderts, ist es sehr, sehr deutlich geworden, welches Bedrohungspotenzial es gegenwärtig gibt für die Familie. Das ist zum einen die ganze wirtschaftliche Not, die es gibt, der Verlust um den Arbeitsplatz, die Familien, die auseinandergerissen sind, weil der Arbeitsplatz ganz woanders liegt, weil die Väter vielleicht in ganz anderen Ländern arbeiten. Dann gibt es die Auseinandersetzung durch Krieg, Flucht haben wir im Moment auch aktuell permanent und sehen, was das für Familien bedeutet. Das sind ganz große globale Gefahren und hier hat eben die Synode auch sehr deutlich gemacht, dass man hier gegensteuern will und das ist nicht zuletzt der Papst, der das ja immer wieder in den Mund nimmt und auch anmahnt, gerechtere Wirtschaftsstrukturen, Frieden und Gerechtigkeit, all das sind die Faktoren, ohne die Familie gar nicht richtig auf die Beine kommt.
Der Papst hat die Synode gewollt und natürlich auch einberufen. Wie urteilst du seine Rolle auf und neben der Synode?
Also zunächst mal müssen wir ja wissen, er ist derjenige, der schon im letzten Jahr diese außerordentliche Synode ins Leben gerufen hat. Da haben einige schon ganz verwundert die Stirn gerunzelt. Der will was, der Papst. Ich habe den Eindruck, er regiert, er hat einen Plan und man konnte ja auch bei der Synode wieder beobachten, der Papst ist jemand, der aufmerksam zugehört hat. Er war immer dabei, bis auf, glaube ich, die Termine, wo er dann wirklich da Mittwochsaudienzen hat, aber im Prinzip war er permanent anwesend. Er hat sich das alles angehört, er hat jetzt einen sehr guten Einblick in die Weltkirche. Aber Es ist so, wie der Papst es selber auch gesagt hat bei seiner Ansprache aus Anlass 50 Jahre Synode überhaupt. Da hat er gesagt, ja, auf der einen Seite will ich eine synodale Kirche, ich will die verschiedenen Verantwortungsstrukturen vor Ort stärken, aber auf der anderen Seite, und da hat er das erste Vatikan angefügt, nehme ich auch das Primat des Papstes für mich in Anspruch. Und insofern glaube ich, den Mann müssen wir ernst nehmen. Er weiß, was er will. Wenn die Bischöfe vielleicht noch ein bisschen unentschieden sind über den weiteren Kurs, ich bin mir sehr sicher, Franziskus hat seinen Kurs gefunden und geht zielstrebig darauf voran.
3 Wochen haben jetzt die Bischöfe beraten. Die Reaktionen auf das Abschlussdokument, das ja die Beratungen zusammenfasst, die fallen sehr unterschiedlich aus. Das liegt wohl auch an dem eher allgemeinen Charakter der Aussagen. In die kann man dann entsprechend viel hineininterpretieren. Wie fällt dein Fazit zur Synode aus?
Also ein bisschen spitz formuliert in einem Satz. Ein großer Schritt für die katholische Kirche, aber vielleicht nur ein kleiner Schritt für die Menschheit. Denn man muss einfach auch feststellen, und wenn man in Rom ist, kriegt man das hautnah mit, dass auf der einen Seite im Vatikan die Bischöfe ernsthaft ringen, 3 Wochen ringen und beraten mit Experten aus allen Herren, Ländern und Kulturen. Und auf der anderen Seite des Tibers, da wo das Leben sich von seiner vollsten Seite zeigt, da sieht man das blühende Leben, was völlig ohne Kirche klarkommt, was völlig ohne diese bischöflichen Instruktionen und Zurechtweisung offensichtlich sich bewegt. Und wenn man diesen Spagat spürt, dann würde ich sagen, hier hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle im Abschlussdokument doch noch etwas eine klarere Sprache gewünscht. Der deutsche Zwischenbericht der deutschen Arbeitsgruppe, ein hervorragendes Papier in meinen Augen. Es ist leider im Abschlussdokument nicht in der Form aufgetaucht, wie ich mir das gewünscht hätte. Gerade auch das Schuldbekenntnis hätte ich ein starkes Signal gefunden. Aber ich glaube, das muss man so sehen, Synode, man ist auf dem Weg. Vielleicht gehen nicht alle Schritte gleichzeitig und es geht nicht immer so schnell, wie man sich das bisweilen wünscht.
Und du hast schon die Rolle des Papstes angesprochen, weil er wird ja beraten durch die Synode, entscheiden kann die ja faktisch gar nichts. Was denkst du, wie wird der Papst mit den Ergebnissen der Synode umgehen?
Ja, ich denke, wir lassen uns mal überraschen. Der Papst ist ja immer wieder für Überraschungen gut. Ich habe eben gesagt, er hat einen Plan, da bin ich fest von überzeugt. Der ist Jesuit, der weiß, was er will. Gleichzeitig ist er sehr, sehr nah bei den Menschen, stellen wir immer wieder fest. Ich habe das in der Abschlusspredigt gemerkt. Das war eine so lebendige, so lebensnahe Sprache. Er hat ein Charisma und insofern freue ich mich eigentlich schon auf das von ihm ausgerufene Jahr der Barmherzigkeit, was er jetzt schon zum ersten Advent beginnt. Und alle, die vielleicht ein bisschen enttäuscht sind und sagen, na, ich hätte dieses oder jenes von der Synode noch erwartet. Vielleicht erleben wir das ja im Jahr der Barmherzigkeit durch Papst Franziskus selber.
Das sagt domradio.de Chefredakteur Ingo Brückenjürgen zur Bischofssynode in Rom, die am Sonntag zu Ende gegangen ist. Vielen Dank.
Bitte.
Er war ganz nah dran. Pater Bernd Hagenkort war für die gesamte Dauer der Synode im Pressesaal als Assistent des Pressesprechers tätig. Gleichzeitig war er für Radio Vatikan Beobachter in der Synodenaula, wo ja 270 Bischöfe 3 Wochen lang beraten haben zum Thema Familie. Zum Abschluss der Synode stellt sich die Frage, wie sieht er den Ausgang der Synode mit ihrem Arbeitspapier? War es ein leerer Kompromiss? Wurden Tabuthemen ausgeklammert? Oder ist die Bewegung, die Reform, auf die viele Gläubige warten, am Ende an etwas ganz anderem abzulesen? Pater Bernd Hagenkort schätzt das nach der Synode so ein.
Die Verbindung zwischen Änderung in den Fragen, die bei uns in der Öffentlichkeit besprochen wurden und werden, und der Frage nach der Reform liegt sehr nahe, ist aber ein Kurzschluss. Wir sehen keine bahnbrechenden Entscheidungen, sondern ein Aufeinanderhören und eine Sammlung von Gedanken. Wir sehen ein Verfahren, das die Kulturen und Ortskirchen zusammenbringt. Das hat der Papst gewollt und gemacht. Wenn wir genau hinschauen und noch einmal nachlesen in Evangelii Gaudium oder in den Predigten und Ansprachen des Papstes, dann ist das genau das, was der Papst will. Nicht das Besetzen von Positionen, nicht Festlegungen, nicht Entscheidungen, sondern Wege, Prozesse, Dynamik. Wir werden in den kommenden Monaten sehen, dass die Kirche dadurch in Bewegung kommt. Anders als wir denken, anders als wir erwarten. Aber genau das ist Reform à la Franziskus.
Es kommt also, wie so oft in der katholischen Kirche, auf den Papst an, in dem Fall Papst Franziskus. Pater Bernd Hagenkort war die gesamten 3 Wochen in der Synodenaula als Assistent des Pressesprechers dabei und hat für uns noch einmal die Ergebnisse eingeschätzt. Am Sonntag wurde ja auch offiziell das Synodenpapier, das Abschlussdokument, vorgestellt. Es gilt als Ratschlag an den Papst. Was der Papst damit macht, zum Beispiel könnte er ein nachsynodales Schreiben anfertigen, das ist eigentlich üblich, was das dann drinstehen wird, was die Ergebnisse sein werden, das wird erst in einigen Wochen oder sogar erst Monaten erwartet. Der Papst ist ganz frei, dann dieses Schreiben herauszugeben. Und wie gesagt, Experten erwarten erst in einigen Monaten konkrete Aussagen des Papstes dazu. Das muss jetzt der Papst entscheiden. So hieß diese Sendung und es ging 2 Stunden lang über die Familiensynode, die ja am Sonntag zu Ende gegangen ist. Mittlerweile haben sich viele Leute geäußert, Bischöfe, Kardinäle, Experten. Irgendwie sind fast alle zufrieden. Interessant ist, dass beide Seiten, die sogenannten Konservativen und die sogenannten Reformer, mit den Ergebnissen der Synode gut leben können. Alle Ergebnisse, unsere gesamte domradio.de Berichterstattung zur Familiensynode, finden Sie bei uns natürlich aufgeschlüsselt im Domradio-Netz auf www.domradio.de. Wie gesagt, da gibt es zahlreiche Interviews, Videos und auch Bildergalerien zu diesem besonderen Ergebnis. Das war Domradio, unsere Themensendung heute zur Familiensynode. Ich bin Matthias Peter. Machen Sie es gut. Tschüss.